Fantastic Fiction.
Making Another World. Wie ein Hörspiel entsteht. Ein Hörspiel braucht ein gutes Skript und damit verbunden die passende Stimme. Autor Falk T. Puschmann erinnert sich.
Als ich das Skript zu Another World geschrieben habe, hat mir immens geholfen, dass wir die meisten Sprecher schon sehr früh gecastet hatten und ich so direkt mit der Stimme im Kopf die Dialoge schreiben konnte.
Ein schönes Beispiel dafür ist der Charakter Ed Sawyer, der von Mark Kaczkowski gesprochen wird.
Als mir vom Produktionsteam vorgeschlagen worden ist, dass ich den Ed Sawyer sprechen könnte für Another World, haben sie mir kurz den Charakter so ein bisschen skizziert. Also eine nervöse Person, man weiß nie ganz genau, was er im Schilde führt, bisschen auch zwielichtig, nervig. Und dann haben sie mir gleich im selben Atemzug noch gesagt, ja, wir haben ihn richtig auf dich zugeschrieben. Da habe ich mir im ersten Moment gedacht, ja, danke, das ist ein schönes Kompliment, aber beim Sprechen habe ich es dann gemerkt, das hat mir die Arbeit deutlich erleichtert, mich in ihn hineinzuversetzen und ich denke, das Ergebnis ist auch dann dementsprechend ganz gut geworden.
Das Sprechen eines Hörspiels ist eine ganz eigene Erfahrung. Sprecher Dennis Paula spricht bei Another World den Dr. Tim Emerald.
Das Sprechen für ein Hörspiel ist schon etwas Besonderes. Also wenn wir das mal vergleichen, zum Beispiel mit einem Hörbuch, geht es beim Hörspiel ja nicht nur um ein ansprechendes Vortragen eines Textes, sondern man muss auch wirklich schauspielern. Ja, der Hörer muss glauben können, dass das, was er da hört, dass das auch wirklich passiert. Wenn man ein Hörspiel spricht, dann muss man sich als allererstes mal Gedanken darüber machen, wen spricht man da eigentlich? Ja, man trägt ja keinen Text vor, sondern man verkörpert eine Person. Also man muss sich in diesen Charakter einfinden, muss wissen, was bewegt ihn denn eigentlich? Was ist das für ein Typ? In welcher Stimmung befindet er sich in einer bestimmten Szene? Und da muss man sich dann auch mal was trauen. Also zum Beispiel, wenn der Charakter sauer ist, muss man sich auch trauen, mal im Studio rumzuschreien oder so oder melancholisch zu werden. Also das sind Sachen, die erfordern auch vor allem für einen ungeübten Sprecher schon einen gewissen Grad an Überwindung.
Eine weitere Besonderheit bei Another World war die dezentrale Produktion. So nahm jeder Sprecher am heimischen Rechner oder im heimischen Studio auf. Falk T. Puschmann.
Ja, für einen Sprecher ist es natürlich immer einfacher, seine Aufnahmen in einem Studio mit einem Regisseur zu machen, der direkt Feedback geben kann. Leider ist das bei den Mindcrusher Studios selten machbar, weil wir einfach örtliche, einfach zu weit auseinander wohnen und die örtliche Distanz zu groß ist. Müssen wir praktisch den Skriptautor und den Schnittmeister immer dazu anhalten, schon vorab die Regieanweisung sehr genau ins Skript einzuarbeiten und gegebenenfalls muss halt neu aufgenommen werden.
Die dezentrale Produktion hat bei den Mindcrusher Studios schon Tradition. Mark Kaczkowski.
Das dezentrale Produzieren bei den Mindcrusher Studios hat historische Gründe, unter anderem damals für das Star Trek Hörspiel Voyager New Horizon haben sich Sprecher aus dem ganzen deutschsprachigen Gebieten zusammengefunden und da gab es nur die Möglichkeit, das dezentral zu produzieren. Also das heißt, jeder nimmt die einzelnen Takes auf und schickt sie dann zu einem oder mehreren Mischern, die dann das Ganze miteinander verbinden.
Die größte Achillesferse des Projekts ist zugleich aber auch die größte Stärke, weiß Dennis Paula.
Man muss weniger reisen, sonst müssten alle immer zu einem Studio hinfahren. Dadurch ist es kostengünstiger und man hat eine größere Auswahl an Sprechern. Also letztendlich können wir weltweit jeden Sprecher, den es gibt, der irgendwie in ein Studio kommt, der kann bei solchen Produktionen mitmachen und nicht nur die, die jetzt im engeren Einzugsgebiet wohnen. Und außerdem hat man natürlich den Vorteil, dass man da keine Terminkonflikte hat, weil die Leute eben nicht zusammen zur gleichen Zeit an einer Stelle sein müssen.
Um ein Hörspiel aber glaubhaft und lebendig zu gestalten, bedarf es neben gutem Skript, Sprechern und Musik auch und besonders einer stimmigen Geräuschkulisse, die den Hörer an den fernen Ort mitnimmt. Effektmann Jan Beusen erinnert sich an die Produktion.
Es ist ja so, dass sehr viel eigentlich auf der Infinity-Station spielt und von daher gibt es auch für jeden Raum ein eigenes Bett. Und zwar, das Bett hört sich zum Beispiel jetzt in Szene 13, die wir euch vorstellen, einfach mal so an. Bei diesem Hintergrund ist das so, dass wir eigentlich einen Basishintergrund für die Infinity-Station gebaut haben und der besteht eigentlich aus ein bisschen tiefem Rauschen von so verschiedenen Kanälen, die wir dann zusammengemixt haben, um so ein bisschen breitere Umgebung zu kriegen und ein paar technischen Soundeffekten sind da drin, die so ein bisschen die Computer und die Maschinen simulieren sollen. Und das ist eigentlich so ein bisschen, die Basis ist fast von jedem Raum gleich, bis auf ein paar kleine Unterschiede. Und der Hauptunterschied eigentlich zwischen den ganzen Räumen sind eigentlich die eingebetteten Soundeffekte in der Spur.
Dabei geben bereits Details den Ausschlag, Falk T. Buschmann.
Ja, also ein stimmiges Sounddesign war uns natürlich besonders wichtig. Gerade auch, weil es eben um Science-Fiction ging. Und das hat natürlich auch noch den positiven Beieffekt, dass man dank des Einsatzes dieser Effektbetten, dass man eben auch Unterschiede in der Aufnahmequalität der einzelnen Sprecher, ne, bei uns bei dezentraler Produktion leider unvermeidbar, auch ganz gut kaschieren kann.
Auf welche ungewöhnlichen und teilweise in jedem Haushalt erhältlichen Gerätschaften zurückgegriffen wird, zeigt schön die Shuttlecrash-Szene.
Ich spule jetzt mal ein bisschen vor und dann gehen wir eigentlich mal so ein bisschen in die Action-Szene. Und zwar fängt das da schon an, so ein bisschen mit den Soundeffekten zu verdeutlichen, indem es so ein bisschen anfängt zu rummeln im Hintergrund. Es fängt alles so ein bisschen an zu vibrieren, weil es sich nähert und so weiter. Das hört man jetzt hier im Hintergrund schon. Das Basisrummeln, glaube ich, ist ein bisschen runtergesampelter Schiffsdiesel, den ich aufgenommen habe. Und dann kommt da halt noch ein bisschen dazu, ein bisschen Rauschen, glaube ich, haben wir dann auch noch reingemischt. Die nächste Spur, die man im Hintergrund hört, die da oben drüber liegt, das ist eigentlich das Klappern. Das eine ist ein bisschen metallisch, hört ihr jetzt ja auch. Das metallische Klappern ist eigentlich nichts weiter als ein kleines Tablett mit einer Backform für ein Brot drauf. Das haben wir so ein bisschen in der Hand hin und her wackeln lassen und das Ganze mit dem Richtmikro aufgenommen. Das andere Klappern, was man da hört, was nicht ganz so metallisch klingt, das sind dann auch wieder so Bretter gewesen, wo man dann Gegenstände drauf rumrollen hat lassen und das Ganze dann auch ebenfalls wieder mit dem Richtmikro aufgenommen hat. In der Szene sind natürlich auch Alarmeffekte und zwar haben wir einmal den etwas nicht ganz so schrillen Alarm, sag ich mal, das ist der hier. Das ist eigentlich der Annäherungsalarm der Infinity Station und geht eben schon relativ früh los und soll eben demonstrieren, dass da jetzt wirklich was näher kommt. Später setzt dann dieser Effekt ein und das ist jetzt der ultimative Alarm, dass eben was in der Nähe der Infinity Station sich befindet, was da eigentlich nicht hingehört. Beide Soundeffekte sind übrigens komplett synthetisch entstanden und aus jedem normalen Synthesizer, Software-Synthesizer eigentlich so herauszubekommen mit ein bisschen Arbeit. Zu guter Letzt will ich euch einfach nochmal zeigen, den großen Knall, den es am Ende gibt. Und zwar werde ich den mal so ein bisschen auseinanderpflücken. Ja, also ein großer Knall mit ein bisschen Knatschen hinten dran. Und das Ganze besteht eigentlich aus so ein paar Einzelteilen. Und zwar einmal dem großen Boom, den man da am Anfang hört. Das ist der hier. Dann haben wir so ein bisschen dieses Nachgehalle, dieses ausbreitende Geräusch. Und die dritte ganz große Komponente ist das Knatschen, was dann so ein bisschen die metallische Verformung beim Eindringen des Shuttles in die Infinity Station darstellen soll. Und das Knatschen, da kann ich euch mal die Originalaufnahme zeigen. Das ist nämlich die hier. Und zwar ist das eigentlich eine metallische Gartentür, die wir da aufgenommen haben. Und die haben wir dann ein bisschen runtergesampelt, ein bisschen gefiltert, damit die nicht mehr ganz so nach zugehender Gartentür klingt.
Another World, das Ende aller Dinge, ist aber erst der Anfang, wurde aber bereits zum Hörspiel des Monats September beim Hörspiel Award gekürt.
Ja, wir haben uns natürlich immens über das reiche Feedback gefreut und versuchen, Episode 2 natürlich noch besser zu machen. Episode 2 ist bereits in der Präproduktion und wir werden auf vielfachen Wunsch uns vor allem mit den ganzen offenen Fragen aus Episode 1 beschäftigen und ein wenig den Hintergrund der Mission und der einzelnen Teilnehmer beleuchten.
Sicher ist, dass die Reise weitergehen wird und wir uns freuen würden, wenn Sie mit an Bord wären. Sie hörten Making Another World, wie ein Hörspiel entsteht. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, besonders aber Jan Beusen, Mark Holler, Mark Kaczkowski, Dennis Paula, Helen Trevelyan, Dr. Seltsam, Daniel Laufer, Ralf Sarge-Pappas und Falk T. Puschmann. Durch das Feature führte sie René Wagner. Eine Produktion der Mindcrusher Studios aus dem Jahr 2007. Anregungen, Fragen oder Kritik schreiben Sie uns an fantasticfiction@mindcrushers.de. Oh, my God.